Ja, wir starten heute in eine neue Predigtreihe und sie trägt den Titel Gefährliche Gebete. Gefährliche Gebete. Ihr müsst keine Angst haben vom Beten, auch nicht hier zu beten, da kann man nicht so viel falsch machen. Eigentlich kann man gar nichts falsch machen. Ich kenne immer wieder die Leute und höre auch immer wieder so, oh, ich bete so ungern und ich bete so ungern laut, weil andere können das viel besser und viel schöner. Weißt du, Gebet ist etwas wie ein Gespräch mit deinem besten Freund. Eigentlich ist es sogar Gespräch mit deinem besten Freund, mit Gott. Und wenn ich davon spreche, dass es drei gefährliche Gebete sind, dann meine ich damit nicht, dass sie irgendwie dir schaden könnten oder du was falsch machen kannst, sondern so wie du mit einem besten Freund unterschiedliche Gespräche hast, einmal kannst du vielleicht über ein Fußball sprechen, über das Fußballspiel sprechen oder du sprichst über das Wetter und ein anderes Mal sprichst du über ein Thema, was wirklich tief geht, was vielleicht sogar in dein Leben hineinspricht und was dein Leben vielleicht verändert. Und von dieser Art Gesprächen mit Gott möchte ich mit euch sprechen. Ich möchte mit euch über gefährliche Gebete sprechen, weil ich glaube, dass viele viel zu sicher beten. Denn überlegt mal, was beten wir meistens? Herr, segne uns. Ist gut, aber ziemlich sicher. Herr, hilf mir. Ein gutes Gebet. Aber kannst du jetzt auch nicht so viel irgendwie Herausforderungen erwarten. Herr, bewahre mich auf der Fahrt, auf der Reise in den Urlaub. Sicher und auch noch schön. Ich möchte mit euch über gefährliche Gebete sprechen. Und diese Gebete sind nicht sicher, weil wenn du diese Gebete betest, dann bittest du Gott, etwas zu tun, was dich vermutlich aus deiner Komfortzone herausholt. Ein gefährliches Gebet ist für mich ein Gebet, in dem du Gott etwas bittest, dass er etwas tut, und es birgt das Risiko, dass du dafür aus deiner Komfortzone herausgeholt wirst. Doch meine Hoffnung ist es und mein Gebet ist es, dass uns diese drei Gebete, über die ich sprechen möchte in den nächsten Wochen, dass die uns als Gemeinde und dass die dich in deinem Leben und in deinem Glauben gleich einen ganzen Sprung nach vorne bringen. Dass es so einen Wachstumsschub für deinen Glauben gibt. Das ist meine Hoffnung und mein Gebet. Diese Gebete sind nicht lang, sie sind auch nicht kompliziert und du kannst sie dir ziemlich leicht merken und ich hoffe und wünsche und ermutige euch als Kirche, dass wir diese Gebete in den nächsten Wochen gemeinsam beten. Dass ihr die nicht nur hier hört, sondern dass ihr sie mitnehmt nach Hause und dort jeden Tag betet. Und mal hinhört, was Gott euch antwortet auf diese Gebete. Wie cool wäre das, wenn wir das wirklich alle zusammen tun und dann überrascht werden, was Gott tut. Was sind diese Gebete, über die ich sprechen möchte? Nächsten Sonntag werde ich über ein Gebet sprechen, was Jesus selbst gesprochen hat. Es lautet: Dein Wille, Herr, nicht mein Wille geschehe. Das ist gefährlich zu beten. Am 14. Juli, wir haben dazwischen erst ein paar besondere Gottesdienste, am 14. Juli dann der dritte Teil und dieses Gebet lautet: Sende mich. Nicht sicher. Heute möchte ich über ein Gebet sprechen, was David im Alten Testament gesprochen hat. Die meisten von euch werden David sehr gut kennen. Wir haben in diesem Jahr erst eine Predigtreihe dazu gemacht. David war der Hirtenjunge, der Hafenspieler, der Riesenbesieger, der König, der Mann Gottes. David im Alten Testament, das ist so der Glaubensheld schlechthin. Er war ein Mann Gottes, man sagt, er war Gott unglaublich treu und hatte einen starken Glauben, das lesen wir in seinen Lebensgeschichten. Aber gleichzeitig lebte er auch und hatte auch diese Momente, wo er Gott ausgeblendet hat und Dinge getan hat, die Gott nicht gefreut haben und die Gott nicht geehrt haben. Gott war wirklich so der Mann Gottes, ein gesegneter Mann, ein gefeierter König und zugleich hatte David auch Feinde. Und wir haben das Glück, dass wir von diesem Mann so viele Gebete und Lieder erhalten haben. In dem Buch Die Psalmen finden wir jede Menge Lieder und Gebete, die David formuliert hat. Und in eins dieser Psalmen-Gebete möchte ich mit euch hineinschauen. Das ist Psalm 139. Und dieser Psalm, wenn man den liest, wir werden nicht den ganzen Psalm heute betrachten, sondern eigentlich nur die letzten beiden Verse, aber da kommen wir gleich zu. Wenn man diesen Psalm anguckt, dann stellt man fest, die ersten zwei Drittel dieses Psalms spricht David davon, wie gut Gott ihn kennt und dass man vor Gott ja gar nicht fliehen kann und dass Gott derjenige ist, der eigentlich einen am besten kennt. David selbst hat geschrieben, Herr, du hast mein Herz geprüft und weißt alles über mich. Mit anderen Worten, niemand kennt mich so gut wie du. Es gibt keinen anderen, der mich so gut kennt wie Gott und ich kann mich vor ihm auch gar nicht verstecken. Der erste Teil spricht von viel Gottvertrauen und dieser Gottesnähe. Dann am Ende allerdings, für mich ist das so eine Form von Beichten, hängt David plötzlich noch Gedanken und Gefühle an, die in ihm herrschen. Gegenüber seinen Feinden, gegenüber denen, die eine andere Meinung haben, die ihn verfolgen, die ihn vielleicht auch einfach gefährlich waren oder was weiß ich. Er sagt, diese gottlosen Menschen. Und dann fragt er in diesem Gebet, soll ich sie hassen? Und gibt die Antwort eigentlich schon selbst direkt danach. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Und das, was da im Hebräischen steht, habe ich gelesen, soll die tiefste Abneigung sein, die man empfinden kann. Dieser absolute Hass. Ich hasse sie von ganzem Herzen. Und man merkt in diesem Psalm so eine Spannung zwischen völliger Gottvertrauen, Gottesnähe und dann diese Spannung zu diese Gefühle und dieses Denken, was man manchmal hat, was damit überhaupt nicht zusammenpasst, die einfach einen überkommen. Und das ist etwas, was wir ja auch kennen. Wir kennen ja auch so diese Momente, wo du ganz nah bei Gott bist, voller Zuversicht, voller Hoffnung, voller Vertrauen, voller Glauben. Und dann gibt es diese Momente, wo du sagst so, Mann, und da willst du Gott überhaupt nicht wissen, da willst du von Gott auch nichts hören, da verstehst du Gott nicht, da soll er dir auch gar nichts sagen, der kann dir gestohlen bleiben, weil in diesem Moment empfindest du was, da kommt in dir was hoch, da treibt dich was an, wo Gott keinen Platz hat und wo du sagst, Gott, du verstehst mich sowieso nicht, ich kann gerade nicht anders. Das sind so diese Spannungen, die wir auch im Leben haben. Und in solchen Momenten kannst du dann sagen, na Gott, weißt du, du verstehst das gerade nicht und wenn du wüsstest und man kann sich anfangen zu entschuldigen für das, was da in einem hochkommt, aber das macht David eben nicht. Er spricht am Ende ein Gebet, was gefährlich ist. Und über dieses Gebet, über diese letzten beiden Verse, möchte ich heute mit euch sprechen. David betet, erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Ich möchte jetzt was machen, was ihr bei uns aus der Ruhrkirche nicht gewohnt seid, aber wofür ich zuversichtlich bin, dass wir das hinkriegen. Ich würde gerne einmal mit euch gemeinsam diesen Vers lesen. Und am Ende meiner Predigt lade ich dich ein, dass du diese Verse auch zu deinem Gebet machst. Und dann wollen wir sie nochmal gemeinsam beten. Mit einer betenden Haltung dann lesen, wenn du es noch nicht auswendig kannst. Aber jetzt erstmal, ist es okay, wir lesen das mal zusammen. Ihr lest einfach mit. Auf drei geht's los. 1, 2, 3. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Mein erster Punkt lautet, erforsche mein Herz. Erforsche mein Herz. Wenn von unserem Herz die Rede ist, dann reden wir dann über mehr als nur das Organ, was irgendwo halb links in der Brust drin sitzt und das Blut durch die Adern pumpt. Das Herz, auch im biblischen Sinn, ist viel mehr. Es ist das Zentrum unseres Lebens. Das Herz ist das, was uns ausmacht. Das, was da drin ist, macht uns aus, macht uns zu dem Menschen, der wir sind, bestimmt, wie wir leben und wer wir sind. Wir sagen zu Menschen, er oder sie hat ein gutes Herz. Und wir meinen damit, dieser Mensch ist nett, der ist einfühlsam, der ist hilfsbereit. Wir sagen auch, er hat das Herz am rechten Fleck und sagen einfach, das ist ein netter Mensch und mit dem kann man gut umgehen. Wir sagen und bestellen auch herzliche Wünsche, herzliche Grüße. Ja? Wir sagen herzlichen Glückwunsch, wir schreiben unter unserem Brief herzliche Grüße, dein Timo. Und wenn das nicht nur eine Floskel ist, sondern mehr ist als eine Floskel, dann meinen wir damit, hey, ich wünsche dir wirklich aus meinem Innersten, aus meinem inneren Denken und Fühlen, das. Ich wünsche dir etwas Gutes. Man kann sein Herz verlieren, man kann sein Herz verschenken. Mein Herz kann brechen, mein Herz kann aufblühen. All diese Sprechweisen sagen ja schon, sprechen davon, dass das Herz mehr ist als einfach nur ein Organ in uns. Es hängt unser Leben an unserem Herz. Und wie viel Vertrauen braucht es, dass du jemandem dein Herz öffnest? Was braucht es, dass du jemandem Einblick in dein Herz gibst? In das, was dich wirklich ausmacht, was dich wirklich bewegt, was dich wirklich antreibt. Wem zeigst du, wer du wirklich bist? Weil das meinen wir, ich gebe dir jetzt mal einen Einblick in mein Herz. Wenn man das tut, dann braucht das Vertrauen, dann braucht das Beziehung. Das Wort, was David nutzt, dies Erkenne, was er auch bei den Gedanken später nutzt, das zeugt von einem innigen, tiefen, intimen Vertrauen, von einer Beziehung, die dort gebaut ist und gebaut wurde und gebaut wird. Erkenne das. Und genau das ist ja das, was Gott will. Er will Beziehung mit dir leben. Er will Vertrauen bauen zwischen dir und ihm. Er will dein Herz erobern. Er sehnt sich nach nichts mehr, als dass er dein Herz gewinnen kann. Dass du ihm dein Herz schenkst. Dass er in dein Herz kommen darf. Dass er eben die Mitte deines Lebens sein kann und sein darf. Jetzt kann man sich fragen, warum stellt David ihm diese Frage? Er war doch ein Mann Gottes. Er war doch so vertraut mit Gott. Weiß Gott nicht sowieso alles? Und ich würde sagen, ja, er weiß alles. Aber Gott wünscht sich, dass du auch bereit bist, ihm alles zu zeigen. Und die viel bessere Frage ist, weißt du alles, was in deinem Herzen passiert? Weißt du alles, wo dein Herz steht, woran dein Herz hängt, was dein Herz wirklich antreibt? Wenn wir dieses Gebet von David hier haben und wenn ich euch einlade, dieses Gebet mitzubeten, dann beten wir dort ein Gebet in der kommenden Woche, womit wir ausdrücken, dass Gott die Kontrolle haben soll. Gott soll derjenige sein, der die absolute Kontrolle hat. Er soll erforschen, er soll prüfen auf Herz und Nieren, was in mir ist, was gut ist, was richtig ist und was dann nicht reinpasst. Das ist ein mutiges Gebet. Das ist ein mutiges Gebet. Dazu eine kleine Geschichte, warum das so wichtig ist, dass wir Gott unser Herz öffnen. Wisst ihr, in der Bibel steht ja auch, dass Menschen ein hartes, ein verhärtetes, ein steinernes Herz haben können. Und es steht da, dass Gott uns ein neues, er sagt zu seinem Volk Israel, ich will euch ein neues Herz schenken, aus Fleisch und einen neuen Geist, das, was tot ist, will ich wieder zu Leben erwecken, da soll wieder Puls reinkommen. Warum ist es so wichtig, dass wir dieses Gebet sprechen und sagen, erforsche mein Herz? Ein Mann kam eines Tages in ein Uhrenfachgeschäft und legte dem Uhrenmacher zwei Zeiger auf den Tisch und sagt zu ihm, bitte reparieren Sie diese beiden Zeiger, denn sie zeigen nicht mehr die richtige Uhrzeit an. Da sagt der Uhrenmacher, können Sie mir vielleicht auch die Uhr holen, denn mit den Zeigern allein kann ich nichts anfangen. Da sagt der Mann, wieso soll ich Ihnen die Uhr holen? Die Uhr läuft wunderbar, die Zeiger zeigen etwas Falsches an. Reparieren Sie die. Da versucht der Uhrenmacher dem Mann zu erklären, entschuldigen Sie, aber das, was die Uhren anzeigt, die Zeiger zeigen, das wird vom Uhrenwerk vorgegeben. Und wenn das Uhrwerk nicht richtig funktioniert, können die Zeiger nichts Richtiges anzeigen. Da verlässt der Mann den Laden wütend und ruft laut und empörend, dieser Uhrmacher, dem geht es nur ums Geld. Der will jetzt auch noch mein Uhrwerk reparieren. Dabei sind nur die Zeiger kaputt. Dem geht es nur um eine große Rechnung. Wenn wir hier zusammenkommen und davon sprechen, dass Gott uns neues Leben geben will, dass Gott dein Leben Veränderung schenken will, dass Gott dich lebendig machen will, dann geht es ihm zuallererst um dein Herz. Es geht um dein Herz. Denn wenn das Uhrwerk nicht funktioniert, wenn das Uhrwerk vielleicht tot ist oder verstimmt ist, dann können die Zeiger auch nichts Richtiges anzeigen. Wenn deine Beziehung zu Gott, wenn das Herz nicht bei Gott ist und Gott nicht die Kontrolle über dein Herz hat, dann kannst du noch so viel versuchen, mit guten Werken dein Leben irgendwie toll zu bauen. Es wird nicht das Leben sein, was du bei Gott findest, und es wird dich nicht näher zu Gott hinführen. Mein Herz treibt mich an, mein Herz lässt mich handeln, wie ich bin, mein Herz lässt mich fühlen, wie ich fühle, aber ohne Jesus, ohne Gott ist mein Herz nicht gut. Kann es zumindest nicht 100% gut sein. Wir können auch nicht die ganze Zeit nur gut handeln, nur gut fühlen, nur gute Antriebsmotive haben. In Jesaja gibt es einen Vers, habe ich nicht auf der Leinwand, Jesaja 17, Vers 9, ein knallhartes Votum über dein Herz. Dort heißt es, nichts auf dieser Welt ist so hinterhältig und verschlagen wie das Herz des Menschen. Wer kann es durchschauen? Nichts ist so hinterhältig wie dein Herz. So verschlagen wie dein Herz. Wer von euch würde sagen, er ist ein Lügner? Arme hoch, mutig. Wer würde sagen, er ist ein Lügner? Haltet mal eure Arme hoch. So, lasst eure Arme hoch, dreht euch um und starrt mal die Personen an, die gerade ihren Arm nicht heben. Denn sie sind schlimmer als ihr. Sie lügen jetzt gerade in der Kirche. Wisst ihr, die häufigste und größte Lüge, die wir aussprechen, ist eine Lüge gegen uns selber. Wir belügen uns ständig selber. Unser Herz lügt uns selbst an oder wir versuchen uns Dinge schön zu reden. So, ich bin doch kein Lügner. Ich brauche nichts. Ich brauche keine Hilfe. Ich will auch gar nichts. Ich bin doch kein stolzer Mensch. Was kann ich dafür, dass ich besser bin als alle anderen? Und lästern tue ich auch nicht. Ich teile nur Gebetsanliegen. Und von wegen anderen Frauen und so, oder irgendwie eine Gefahr bestehen, dass andere Frauen auch mich reizen können. Niemals. Ich bewundere nur die schöne Schöpfung Gottes. Und sowieso. Warum ich ständig so schöne Dinge mir kaufe? Es hat nichts damit zu tun, dass mein Herz irgendwie daran hängt, dass ich irgendwie materialistisch bin. Ich mag sie einfach nur. Und deswegen steht meine ganze Garage voll mit allen möglichen teuren, tollen Dingen. Unser Herz ist hinterhältig verschlagen. Wie oft wissen wir selber nicht oder gestehen wir uns selber nicht ein oder verdecken uns selber, wo wir gerade stehen, was uns antreibt, was unsere Motive sind, unsere Prioritäten sind. Wenn du dieses Gebet beten würdest, was David betet, erforsche mich, erkenne mein Herz, was würde Gott dann zu dir sagen? Zu mir würde er sagen, boah Timo, du bist mein Vorzeigemodell. Sowas habe ich noch nie erschaffen. Ich weiß überhaupt nicht, wie das gelungen ist, aber du bist wirklich perfekt. Würde er nicht unbedingt sagen, sondern er würde vielmehr sagen, so, Timo, du weißt selber, ne? Dein Herz ist auch hinterhältig und verschlagen. Und ich muss sagen, ja, das stimmt. Denn ich täusche mich auch immer wieder selbst und ich täusche auch andere manchmal, unbewusst, manchmal vielleicht sogar bewusst. Damit meine ich nicht, dass das, was ich hier jetzt sage oder das, was ich glaube, dass ich das nicht so meinen würde und da nicht hinterstehe. Aber ein kleines Beispiel. Ich schreibe eine Predigt und während ich sie so schreibe, merke ich so, wow, die Predigt gilt erstmal mir. Bevor ich das hier sonntags morgens sagen kann, muss ich den Mut haben, mein eigenes Herz Gott hinzuhalten. Meine eigenen Motive, meine eigenen Gefühle, meine eigenen Haltungen Gott hinzuhalten und zu sagen, wow, Gott, erforsche mal mein Herz, warum ich hier was, wie sage, tue und wie ich mit diesem Thema umgehen muss, was das für mich bedeutet. Wenn wir beten, erkenne mein Herz. Wenn wir ihn bitten, uns unsere Herzenshaltung zu offenbaren, dann birgt das ein Risiko. Denn dann wird Gott dir Dinge zeigen, die nicht gut sind, die nicht richtig sind, die nicht rein sind, die nicht ihm gefallen. Es geht nicht darum, dass Gott dir ein schlechtes Gewissen machen will dann, sondern Gott will dir zeigen, pass auf, da ist in deinem Herzen etwas nicht okay und ich möchte damit aufräumen, damit du näher zu mir kommen kannst, damit wir näher unterwegs sein können, denn das ist es ja, was er will. Dein Herz soll näher bei mir sein. Ich möchte dichter an deinem Herzen sein, weil Gott wünscht sich eine intime Liebesbeziehung zu dir. Das ist es, was er wünscht. Er möchte nicht dein Richter, dein Polizist, dein Ordneramt von oben herunter sein, so macht das Leben und sieh mal zu, wie du es schaffst. Das ist ja unser Gott, eine Liebesbeziehung, die er will. Ihm sollte unser Herz gehören und das ist die beste Beziehung, die wir leben können. Es ist die beste Beziehung, die du leben kannst, ist nicht die mit deinem Partner. Es ist die mit Gott und dann mit deinem Partner. Zweite Gedanke, zweite Gebet. Prüfe meine Gedanken. Prüfe meine Gedanken. Da habe ich lange drüber nachgedacht, weil ich habe mich gefragt, Moment, laut biblischem Verständnis und das, was ich immer wieder gehört habe, ist doch das Herz das Zentrum von meinem Fühlen, meinem Wollen und meinem Denken. Wieso jetzt nochmal Gedanken? Und dann habe ich gedacht, ich glaube, das macht David hier ganz bewusst. Er sagt ganz bewusst auch nochmal, prüf nochmal meine Gedanken, erkenne meine Gedanken. Denn wir sagen das ja oft selber. Das, was wir denken, rutscht irgendwann ins Herz. Ich habe das verstanden, aber es ist noch nicht in meinem Herzen angekommen. Also das, was wir sind, unser Sein, unsere Herzenshaltung, die haben wir wahrscheinlich schon vorher 100-mal oder 1000-mal gedacht. Und deswegen glaube ich, David schiebt hier so eine Sicherheitsstufe mehr ein. Er sagt, bevor das überhaupt ins Herz reinrutschen kann, prüf meine Gedanken, überprüfe das, was ich denke, was mein Denken bestimmt. Und prüfen, ich musste da so ans Klopfen denken. Es gibt so Dinge, die klopft man. Käse klopft man, glaube ich, um Qualität festzustellen. Habe ich irgendwo mal bei Sendung in der Maus gesehen. Ich glaube auch, so Eisenguss, ist Ingo heute da? Ich meine, dass er mir sowas mal erzählt hat. Das weiß ich gerade gar nicht. Gusseiserne Elemente, klopft man, hämmert man da drauf rum? Du schüttelst den Kopf? Nein? Kann man eventuell, ja, man macht das heute wahrscheinlich alles, aber ich habe, zumindest das habe ich mal gehört, dass man da irgendwie, dass man das wahrnehmen kann. Ich habe keine Ahnung, ich bin Theologe, vielleicht, ob sowas geht, aber ich habe nur gedacht, okay, was David hier sagt, ist, klopf meinen Gedanken mal mächtig ab. Trommel mal darauf rum, prüf mal, wie sie halten, wie stabil sie sind, was für eine Qualität meine Gedanken haben. Prüf doch mal, mit was für Gedanken ich gefüttert bin. Ja, mit welchem, wo denke ich falsch? Über mich, über andere, über dich, Gott. Wo ist mein Denken mit begrenzt und vielleicht deshalb mit Angst erfüllt? Wisst ihr, in Jesaja lesen wir auch, in Jesaja, ich habe es mir aufgeschrieben, 55 lesen wir, meine Gedanken, sagt Gott, sind viel höher als eure. So hoch der Himmel, höher der Himmel über der Erde ist, so weit sind meine Gedanken höher als eure Gedanken. Es gibt eine Kluft zwischen dem, was ich denke und dem, was Gott eigentlich denkt. Und David sagt dir, überprüf mal meine Gedanken, wo das nicht zusammenpasst. Und wie oft denken wir etwas, was nicht gut und nicht richtig ist und nicht mit Gottes Gedanken zusammenpasst. Wie oft denken Menschen und erlebe ich so, dass sie sich verhalten, ich bin nichts wert. Wer bin ich schon? Ich bin nichts wert. Weißt du, was Gott denkt? Du spinnst wohl. Ich habe mein Leben für dich gegeben. Das ist ein ganz schön hoher Preis für jemanden, der nichts wert ist, oder? Du bist mir unglaublich viel wert, denkt Gott. Es gibt so Menschen, die sagen, ich schaffe nichts und ich kann das sowieso nicht und ich werde da wieder versagen. Weißt du, was Gott denkt? Ich habe dich dazu berufen, ein Segen zu sein. Und da, wo du an deine Grenzen kommst, will ich stark sein. Das ist Gottes Gedanke. Es gibt Menschen, ganz simpel, die denken, ob ich jemals einen Partner fürs Leben bekomme oder ob ich einsam bleiben muss, mich mag sowieso keiner. Und Gott sagt, hey, ich habe einen Plan für dich, Zukunft, Hoffnung, das ist mein Plan. Und das mit Beziehung habe ich mir übrigens ausgedacht. Ich habe gesagt, es ist nicht gut, wenn ein Mensch alleine ist. Also überlass das bitte mir. Wisst ihr, was der größte Gedanke ist heutzutage, der Menschen antreibt, der das ganze Leben bestimmt? Das ist der Gedanke, ich habe nicht genug. Ich habe nicht genug. Ich brauche noch mehr. Weißt du, was Gott denkt? Der denkt, hey, hast du dir schon mal die Vögel in den Bäumen angeguckt? Wie schön die aussehen? Wie fröhlich die singen können? Und dass die immer genug zu essen haben? Glaubst du, dass ich dich dann nicht auch versorgen werde mit dem, was du brauchst und dafür sorgen kann, dass du fröhlich singst und das auch will? Es ist wichtig, dass wir unsere Gedanken kennen und sie erforschen, dass wir sie prüfen, weil eben das, was wir denken, ganz oft dann auch in unser Herz rutscht und uns zu dem Menschen macht, der wir sind. Was glaubst du, für ein Leben wird ein Mensch leben, der die ganze Zeit denkt, ich bin wertlos, ich habe keine Hoffnung und keine Perspektive und sowieso, ich bin arm dran. Alles fängt mit einem Gedanken an. Ich selber habe in meinem Leben auch einen Gedanken, der immer wieder kommt, obwohl ich weiß, der ist nicht gut. Und ich habe ihn nur ein einziges Mal wirklich laut ausgesprochen gehört, ansonsten mehrfach zu fühlen bekommen, aber er hat sich festgebrannt in meinem Leben. Und dieser Gedanke lautet, ich bin bestimmt nicht gemocht, ich bin nicht gewollt, die wollen mich eigentlich gar nicht hier haben, dabei haben, die wollen mit mir gar nichts zu tun haben, ich nerve nur. Warum? Weil ich ein einziges Mal in einer bestimmten Situation von jemandem gehört habe, wir wollen dich nicht dabei haben. Und seitdem lebe ich mit diesem Gedanken. Ich weiß, habe mittlerweile auch einen anderen Gedanken, den ich dagegen halte. Eine andere Wahrheit, die ich dagegen halte, aber ich lebe trotzdem immer noch mit diesem Gedanken. Mittlerweile weiß ich, dass ich manchmal nerven kann, dass ich nervend sein kann, aber ich weiß eben auch, ob die mich nun einladen und dabei haben wollen und sich freuen, dass ich da bin oder nicht, das ist egal, was die von mir denken. Es ist wichtig, was Jesus von mir denkt. Und davon will ich mich abhängig machen. Alles fängt mit einem Gedanken an. Übrigens auch Veränderung. Veränderung fängt auch mit einem Gedanken an. In Römer 12, Vers 1 heißt es, dass wir uns von Gott verändern lassen sollen durch die Veränderung unserer Denkweise, dass wir dadurch in neue Menschen verwandelt werden. Dieses Gebet von David, prüfe mich, erkenne meine Gedanken, kann dir zeigen, wo du noch nicht denkst, falsch denkst oder anders denken willst als Gott. Es kann dir zeigen, wo du Gott noch nicht vertraust, weil da, wo wir am ängstlichen denken, da haben wir auch am wenigsten Vertrauen, fällt es uns am schwersten zu vertrauen. Und dann gilt es herauszufinden, woher, wo dieser Ursprung ist, dieses Gedanken. Und anzufangen, die Wurzeln rauszugraben. Und neue Wahrheiten von Gott einzupflanzen und sie dann kräftig zu gießen und zu düngen mit Wahrheiten, mit Dingen, die Gott über dich sagt und über dich denkt. Wisst ihr, deswegen ist es so wichtig, dass wir Zeit mit Gott verbringen. Deswegen sagen wir, es ist wichtig, dass du im Gottesdienst bist. Es ist wichtig, dass du eine Familiengruppe hast. Es ist wichtig, dass du persönlich Zeit mit Gott verbringst. Nicht, weil das ein frommes Muss ist, eine Notwendigkeit, eine Pflicht, die Gott hat, sonst mag er dich nicht, sondern weil das Zeit mit Gott ist, die Nahrung für das Leben, was Gott dir schenken möchte, wozu Gott dich berufen hat. Das ist die Nahrung dafür. Prüfe meine Gedanken. Ja, das ist ein gefährliches Gebet, weil Gott dir Sachen über dich selbst offenbaren wird, die nicht unbedingt bequem sind und die du schon lange versteckst oder nicht wahrhaben willst. Aber wenn wir das, den Mut haben, das zu beten und auf Gott hören, dann kann das einen Unterschied in unserem Leben machen. Und dann wird das Gebet noch ungemütlicher. Der dritte Punkt heißt, decke meine Sünden auf. Weißt du, was Sünde ist? Sünde ist nicht das, die Sahnetorte gestern nach 18 Uhr. Das kann ich gut verstehen. Ist aber nicht das, was hier mit Sünde gemeint ist. Sünde im Ursprung heißt Zielverfehlung. Und davon spricht David ja. Zeig mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe. Zeige mir, wo ich in die falsche Richtung unterwegs bin. Zeig mir, Gott, wo ich nicht dein Ziel für mein Leben ansteuere, sondern in die falsche Richtung gehe. Zeig mir, wo das, was ich in meinem Leben tue, nicht mit deinem Willen zusammenpasst. Zeig mir, wo ich nicht dich ehre, wo ich nicht dir Freude mache, wo ich dir keine Freude mache. Ist euch schon mal aufgefallen, dass man eigene Schuld, eigene Fehler und Schwächen selten im Spiegel sieht? Oh, wir sehen sie so gut bei anderen Menschen, oder? Oh, hast du gesehen? Hast du gesehen, was die gemacht? Hast du gesehen, was der macht? Wie er sich da verhalten hat? Oh, würde ich nie machen. Ich doch nicht. Ich glaube an Jesus. Ich bin heilig. Wie schnell fallen uns Fehler und Sünden bei anderen auf? Ich selbst bin ja einer. Ich reg mich ja hier gerne über den Straßenverkehr und andere Autofahrer auf und mache mich ja auch hier über viel zu langsame Autofahrer regelmäßig lustig hier im Gottesdienst. Und falls du zu diesen langsamen Autofahrern gehörst, mache ich mich über dich lustig. Es tut mir leid, aber ich bin auch nur ein Mensch. Wisst ihr, aber jetzt kamst du dieser Situation, dass ich mich dabei erwischt habe, wie ich selber auf der linken Spur fuhr. Ich war am Telefonieren mit einer Freisprechanlage. Verhaltet euch vernünftig im Straßenverkehr, sicher. Mit einer Freisprechanlage und ich wurde plötzlich rechts überholt. Und in mir ging der Pulsschlag schon hoch und ich wollte gerade schon loslegen, mich so richtig aufzuregen, stelle ich fest, dass ich viel zu langsam war. Wie konnte mir das denn passieren? Ich dachte, darüber rege ich mich jeden Sonntag auf und zeige es allen Leuten, dass langsame Autofahrer auf der linken Spur mich aufregen und einfach, ich hätte mich am liebsten selbst von der Straße geschubst. Wie konnte das passieren? Oh, auch ich bin kein perfekter Mensch, auch ich habe Fehler und Schwächen. Zeige mir Gott, wo ich auf dem falschen Weg bin. Das ist ein hartes Gebet, aber es kann so viel Kraft haben, wenn wir auf unsere eigenen Fehler und Schwachpunkte mal aufmerksam werden. Es kann so eine Kraft haben, wenn wir Gott die Erlaubnis geben, uns unsere Sünden zu zeigen. Und ich habe euch drei Fragen mitgebracht, die euch dabei vielleicht helfen können, diesem Gebet mal nachzugehen in der nächsten Woche. Die erste Frage ist, was versuchen andere mir zu sagen? Wisst ihr, so oft versuchen liebe Menschen uns was zu sagen, aber auch ihnen hören wir nicht zu. Und vielleicht gibt es da etwas, was sie dir schon die ganze Zeit sagen wollen. Und wenn nicht, dann frag doch mal 2 bis 3 Personen, was sie so bei dir beobachten. Personen, denen du vertraust. Was habe ich mir schön geredet? Wie schnell reden wir uns Dinge schön? Eigentlich wissen wir oft ganz genau, wenn in unserem Leben vielleicht nicht was ideal läuft, aber wir reden uns das schön. Wir sagen dann so, es tut doch niemandem weh, ich verletze doch keinen damit, ich habe das auch unter Kontrolle, ja, stört keinen. Und die dritte Frage ist, wo bin ich zurückhaltend? Ja, gibt es Orte, Themen, Situationen, die du meidest? Vielleicht auch unbewusst, aber wenn du darüber nachdenkst, wo du sagst so, das ist nichts für mich, ich habe damit kein Problem, aber ich rede da einfach nicht gern drüber, das ist mir auch viel zu persönlich. Es können so Dinge sein, die darauf hinweisen, wo du vielleicht etwas versteckst. Meine Sorge, nicht gemocht zu werden, hat dafür gesorgt, dass ich den Weg der Anerkennungssuche eingeschlagen habe. Ich habe immer danach gesucht, dass ich möglichst viel Anerkennung bekomme. Ich hatte Freunde, die haben gesagt, Timo, ey, komm, das hast du doch echt nicht nötig. Du weißt doch, wer du bist und was du kannst, aber das hast du doch echt nicht nötig. Und ich habe gesagt, habe ich auch nicht nötig. Weißt du, es ist wichtig. Man braucht solche Kontakte und man braucht diese Menschen und so. Und habe gesagt, die anderen sind doch alle nur neidisch. Aber in Wirklichkeit bin ich dort einen Weg eingeschlagen, der nicht gut war. Wenn du den Mut hast, dieses Gebet zu beten, dann gebe ich dir ein Versprechen. Gott wird dir Dinge zeigen. Er wird aufdecken, was du schon für lange Zeit versucht hast, vielleicht wegzuerklären. Was du vielleicht für lange Zeit selbst verleugnest und zu verleugnen versuchst. Und wenn das passiert, dann brauchen wir keine Angst haben. Weil wenn wir erstmal erkennen, wo wir in die falsche Richtung unterwegs sind, dann haben wir eine Möglichkeit, wir können umdrehen und dann steht da Gott. Und Gott steht da nicht so, na endlich hast du es verstanden, jetzt komm mal her, ich zeig dir jetzt mal, was Sache ist und jetzt hast du erstmal hier. Er steht dort so, oh wie schön, dass du umdrehst, ich habe so lange darauf gewartet. Komm, lass uns feiern gehen. Komm, wir gehen gemeinsam. Wo wir Gott bitten, uns zu zeigen, wo wir bekennen, da wird er vergeben, da wird er reinwaschen, da wird er einen Neuanfang schenken und in deinem Leben kann etwas Neues anfangen. Erforsche mein Herz, prüfe meine Gedanken, zeige mir, wo ich auf dem falschen Weg bin. Dieses Gebet bringt dich und wird dich immer dahin bringen, dass du Jesus brauchst. Dass du Jesus brauchst, aber das bedeutet ja, du musst ihm vertrauen und du musst ihn ranlassen. Und das ist wieder so ein mutiger Schritt. Das ist eine Entscheidung, die jeder treffen muss. Und das ist die Entscheidung, zu der ich hier immer wieder einlade. Bist du bereit, Jesus zu vertrauen, was dein Leben angeht, was deine Herzenshaltung, deine Bestimmung, deine Motive, deine Prioritäten angeht? Das, was du denkst, was dann ja auch zum Handeln führt, das, wie du lebst, in welche Richtung du unterwegs bist, was dein Ziel ist. Und dieses Vertrauen, sich für dieses Vertrauen zu entscheiden, ist ein gefährliches Gebet und das betet David auch Viertens, führe mich. Führe mich. David gibt die Kontrolle ab. David gibt die Kontrolle ab und das kostet Mut. Das bedeutet eventuell, dass du deine Komfortzone verlassen musst. Das bedeutet eventuell etwas zu glauben, von dem du nicht hundertprozentig sicher bist, wohin dich das führt. Es bedeutet Schritte zu tun, von denen du nicht weißt, zu welchem Ziel sie führen. Doch genau deshalb stehe ich hier jeden Sonntag. Weil ich glaube, das ist das beste Risiko, die beste Gefahr ist, die du eingehen kannst. Jeden Tag neu zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich brauche dich. Ich brauche deine Gnade. Ich brauche deine Liebe. Ich brauche deine Hilfe. Und ich brauche deine Freiheit. Führe mich. Nimm mich an deine Hand. Vergebe mir. Und hilf mir, alles recht zu ordnen, so wie du es willst. Ich möchte dich ermutigen, in der kommenden Woche dieses Gebet zu beten. Eine Folie mal bitte weiter, dass wir das Gebet noch haben. Die ersten drei Teile, ja, erforsche mich und erkenne mein Herz, prüfe mich und erkenne meine Gedanken, zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe. Sie werden dich immer auf deine Not führen, wo du Not hast. Und dann gilt es zu entscheiden, was mache ich damit? Wem vertraue ich damit? Wem gebe ich mein Leben in die Hand? Das ist das, was wir entscheiden müssen. Und ich möchte euch einladen, das mitzubeten. Ihr könnt das jetzt gerne abfotografieren, aber ihr findet das auch in eurer Bibel. Psalm 139, 23 und 24, falls ihr keine Bibel habt. Fragt mich, ich schenke euch eine. Ihr findet das auch heute Nachmittag oder morgen oder so irgendwann auf unserem Instagram-Account. Da werde ich das auch nochmal posten, dieses Gebet, weil ich mir wünsche, dass wir das zusammen beten. Weil ich glaube, dass da Kraft drin liegt und dass da ein Sprung im Glauben drin steckt. Und ich möchte dich jetzt einladen, dass wir das jetzt zusammen beten. Wenn du sagst, ich möchte, dass es mein Gebet ist, dann bete das doch jetzt auch laut mit mir mit. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Zeige mir, wenn ich auf falschen Wegen gehe, und führe mich den Weg zum ewigen Leben. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist, dass wir heute feiern dürfen, dass du deinen Geist geschenkt hast. Und dieser Geist will in uns wirken, will Kraft sein, will uns helfen, da wo wir Hilfe brauchen. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen mit diesem Geist ausstattest und beschenkst, dass wir in der kommenden Woche auf dein Reden reagieren können. Ich danke dir für all diejenigen, die dieses Gebet gesprochen haben und noch sprechen werden in der kommenden Woche. Und ich bete jetzt schon, dass ich dich bitte, dass du Antworten schenkst, dass du redest und dass wir erleben dürfen, wie gut und liebevoll, gnädig, vergebend und stärkend du bist und was es bedeutet, Veränderung durch dich zu erleben. Schenke uns, rühre unser Herz an, stärke unsere Gedanken in der richtigen Art und Weise und nimm uns an die Hand und führe uns den Weg, den du für uns vorbereitet hast. Amen. Thank you.